hoffe ich, dass ihr heute Morgen gar nicht so viel Neues gehört. Ich hoffe, dass ihr vieles von dem wirklich schon x-mal gehört habt. Weil ich habe gelernt, aus der Seelsorge, dass gehört noch lange nicht verstanden ist. Und man sagt, man muss Sachen sicher etwa 10-mal hören, für das sie wirklich angekommen sind bei einem. Und man sie verstanden hat. Und verstanden ist noch lange nicht wirklich begriffen. Also wenn sie mal die Ohren gehört haben und der Verstand auseinandergerüttelt hat, hat man den Inhalt oft noch nicht ganz begriffen. Und wenn man es dann begriffen hat, dann ist es noch gar nicht sicher, dass man es auch umsetzen kann. Und erst wenn man es umsetzen kann, hat es auch Auswirkungen wirklich ins Leben hinein. Und darum gibt es halt Predigten oder überhaupt Wort Gottes, wo man ganz oft muss hören, bis man sie umsetzen kann. Bis sie ins Leben hinein anfangen, Frucht zu bringen. Es gibt gewisse Samen, die muss man einlegen, bevor sie keimen können. Es gibt Samen, die müssen zuerst 2 Jahre im Boden liegen, bevor sie keimen können. Und es ist mit dem Wort Gottes auch so. Und ich glaube, gerade die Frage von der Identität, und ich habe es noch etwas anders genannt, was ist ein Christ? Gerade diese Frage ist genau so ein Samen, der in den meisten von unseren Leben ein bisschen länger hat, bis er wirklich keimt. Und Frucht bringt. Was ist euch durch den Kopf gegangen, als ihr das zweitletzte Lied gesungen habt? Dann ist es möglich, das nochmal zu zeigen, das zweitletzte Lied. Wo es heisst, dass die Schöpfung, die Krone von der Schöpfung, du bist. Nicht einfach nur so abstrakt der Mensch. Wir haben gesungen, dein grösstes Werk hast du in mir vollbracht. Und die mitgesungen haben, auf jeden Fall, die haben das ausgesprochen über ihrem Leben. Dein grösstes Werk, Herr, hast du in mir vollbracht. Wenn ihr das jetzt, ich weiss nicht, was euch während dem Singen durch den Kopf gegangen ist, aber mir gibt's jedes Mal, bei mir ist jedes Mal so ein, wenn ich jetzt dauernd da über den Ständer stockle, ist das in dem Lied immer so die Ziele, wo ich denke, ja hallo, sicher nicht. Mein Gefühl sagt jedes Mal sicher nicht. Kann ja nicht sein. Wenn ich Gottes grösstes Werk bin, ja, also bitte. Mir geht es so. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Was ist euch durch den Kopf gegangen? Oder was geht euch jetzt durch den Kopf? Sein grösstes Werk hast du in mir, in dir, vollbracht. Das ist das Thema heute Morgen. Das letzte Mal, als ich das verstanden habe, war ja nicht da, hat der Björn vor allem auch so ein bisschen daraus geredet, wie Identität entsteht. Und ich habe auf dem Internet noch so eine Zusammenstellung gefunden, die mich sehr gut dünkt. Ihr habt die auch in der Predigtnotizen, man kann es dann nicht so gut lesen. Es ist ein bisschen schwummrig, man kann es wahrscheinlich auch da vorne nicht so gut lesen, darum habe ich es beides, auf beides da. Selbstbild. Selbstbild ist das, wie ich mich erlebe. Was ich von mir halte. Wie ich mich selber würde definieren und beschreiben. Wer bin ich? Dem sagt man Selbstbild. Das, was ich über mich denke. Und es ist eben nicht nur das Denken, sondern auch so, wie ich mich fühle. Das ist Selbstbild. Und da hat ja der Björn, glaube ich, das letzte Mal erklärt, das wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Das machen also nicht einfach nur wir selber. Aber wir machen es auch. Wir beobachten zum Beispiel unser eigenes Verhalten. Wie ich jetzt erzählt habe vorher beim Singen, wo ich selber mitbekommen habe, was ich denke, oder? Also, wie so auf 2 Ebenen. Es denkt und es denkt über das nach, was denkt ist. Also, versteht ihr? Das kennt ihr sicher auch, dass ihr denkt und gleichzeitig über das nachdenkt, was ihr denkt. Oder dass ihr spürt und über das nachdenkt, was ihr spürt. Oder so. Wir können irgendwie so zweigleisig fahren. Dann können wir aber ja natürlich auch Rückmeldungen über von anderen Personen. Und zwar immer. Ich sehe noch jetzt. Und ich merke jetzt schon, ob meine Worte quasi zulassen oder ob es so stinkt oder ob wir müde sind oder was auch immer. Und auch wenn ich das gar nicht bewusst mache, trotzdem kommt es bei mir an. Also, man kommt immer Rückmeldungen über. Und dann kommen die heftigen Rückmeldungen von den Eltern, von den Lehrern, von den Ausbildern, vom Chef und so weiter. Die, die dann wirklich so, die auch etwas zu bedeuten haben, oder? Die auch Konsequenzen haben. Und das prägt auch unser Selbstbild. Und dann tun wir alle zusammen uns immer vergleichen. Hä? Vorher. Man hat immer ein bisschen links und rechts geschaut, wer hebt dann noch das Rote auf, wer hebt dann noch das Gelbe auf. Das ist normal, das ist gut. Das gehört dazu, so werden wir geprägt. So prägen wir unser Selbstbild. Nachher haben wir natürlich selber Erklärungsmodell. Jetzt, wenn uns der Lehrer zusammenschießt, haben wir gerade am Freitag im Unti darüber geredet. Man hat so eine richtig ungerechte Rückmeldung vom Lehrer auf einer Ebene, wo man so nicht einverstanden sein kann, oder? Dann muss man es irgendwie wieder auf die Reihe bringen mit sich selber. Ein bevorzugtes Erklärungsmodell von Schülern ist dann, der kommt nicht raus. Ich sage es jetzt schön. Meistens sagen sie es ein bisschen weniger schön. Auch beim Chef, oder? Ja, der Chef, der hockt nur am Schreibtisch, ich bin ja in der Praxis, ich komme ja draus. Also es gibt so Erklärungsmodelle, die man selber hat, um wieder sein Selbstbild irgendwie auf der Reihe zu halten, oder? Und nachher tun wir gewisse Sachen schlicht auch verdrängen, das ist dann der Befehl von unten. Gewisse Sachen entfallen einfach unserem Gedächtnis. Unangenehme Sachen, die wir einfach nicht zur Kenntnis nehmen. Wo man einfach da abschottet. Oder sehr angenehme Sachen, wo man dann sehr fest bewertet und sehr gross vorstellt. Darum gibt es auch nicht immer nur die eine Wahrheit im Leben. Es ist immer so spannend, wenn ich mit meinem Bruder über unsere Kindheit rede. Das finde ich so spannend. Wir sind nur 3 Jahre auseinander und wir haben also praktisch das Gleiche erlebt. Aber mein Bruder hat so eine andere Kindheit gehabt wie ich. Ich könnte das nicht vorstellen. Das ist so spannend. Und ich denke, das kennt ihr auch von euren Geschwistern, oder? Dass man, ja, das Erlebnis völlig anders bewertet. Völlig anders in Erinnerung hat. Und so, dann nehmen wir Einfluss auf unser eigenes Selbstbild. Und unser Selbstbild hat nachher Auswirkungen auf unser Verhalten. So wie wir uns sehen und wie wir uns fühlen, so stehen wir auch her. Also handeln wir und so reagieren wir auch auf andere Personen. Darum ist es manchmal noch ein bisschen brutal, aber wir haben oft, spüren wir sehr schnell, wo jemand anders so ein bisschen steht mit sich selber. Nicht bewusst. Aber man merkt sehr schnell, ob jemand zum Beispiel aggressiv ist, ob jemand zufrieden ist auf einem, mit einem, oder ob jemand sich überheblich fühlt, also so überlegen fühlt. Das spüren wir sehr schnell, das können wir oft gar nicht in Wort fassen. Man spürt es einfach, man weiß es. Und man reagiert. So entsteht unsere Identität. So entsteht unser Selbstbild. Und das ist jetzt noch nichts Christliches. Das ist jetzt einfach, was man in der Psychologie herausgefunden hat in den letzten 100 Jahren. Aber ich glaube, ihr kennt das. Es dünkt mich recht logisch. Das ist auch nichts, was der Bibel widerspricht. Jetzt, was passiert dann, wenn ich Christ werde? Was passiert mit meiner Identität, wenn ich Christ werde? Wo verändert sich etwas? Ich denke, es ist noch wichtig, wo Gott der Mensch geschaffen hat, hat er gesagt, und es ist gut. Und die Schöpfung ist vollkommen gewesen, genau nach Gottes Plan, genau so, wie er es wollte. Aber dann ist etwas passiert. Und das ist der Sündenfall. Dann hat Gott ganz bewusst zuerst hat er die Herrschaft über die Erde am Mensch gegeben. Und beim Sündenfall hat der Mensch entschieden, dass jetzt der Feind, Satan, über die Welt regieren kann. Der Mensch hat sich dort entschieden, Wollt ihr Gott glauben oder wollt ihr am Teufel glauben? Und dort hat sich der Mensch entschieden, er will am Teufel glauben. Und das ist bis heute unser Grundproblem, wenn es um Identität geht. Auch wir, ich sage es euch, ihr müsst euch tagtäglich, ich muss mich tagtäglich entscheiden, glaube ich Gott? Glaube ich am Schöpfer, am Vater? Oder glaube ich am Feind, am Teufel, Satan? Wenn ihr nochmal das Bild hier oben anschaut, dann seht ihr, das sind enorm viele Einflüsse von außen. Und die Einflüsse da, die sind nicht einfach Gott. Sondern die sind geprägt vom Feind. Niemand von uns hat perfekte Eltern gehabt, niemand von uns hat perfekte Lehrer gehabt. Wir werden alle ungerecht behandelt, von klein an. Ist einfach so. Und wir fangen alle an, von klein an, Lügen zu glauben. Und wenn wir Christ werden, schreibe das nächste Bild, dann müssen wir uns entscheiden, was wir glauben. Ich weiss nicht, ob ihr es hinten sehen könnt. Das ist ein kleines Büsseli, das in den Spiegel schaut. Und im Spiegel sieht es ein Loi. Das ist so ein Spruch, wo ich auf der Kippe finde, was wirklich zählt, ist nur, wie du dich selber siehst. Der ist jetzt so für mich ein bisschen gefährlich haltbar, aber weil ich ihn in der Predigt brauche, kann ich es ja erklären. Was wirklich zählt, ist nur, wie der Schöpfer dich sieht. Und nachher ist die Frage, übernehmen wir diese Ansicht? Die Sicht von unserem Schöpfer. Übernehmen wir die? Oder bleiben wir bei der, die geprägt ist von einer sehr unvollkommenen Umwelt? Und von einem sehr unvollkommenen eigenen Ich? Wenn ich in den Spiegel schaue, was sehe ich? Sehe ich dann ein Kind Gottes? Das ist eine Entscheidung schon morgen. Wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann sagt die Bibel das so klar. Dann sind wir ein Kind Gottes. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, wenn du Buße da hast, wenn du dich entschieden hast, dass er soll der grösste Einfluss haben, möglichst der einzige Einfluss auf dein Leben, wir sagen dem der erste Platz im Leben, der Thron im Leben, wenn du dich für das entschieden hast, dass du sein Opfer annehmen willst von der Erlösung, dass du dich ihm unterordnen willst, dann bist du ein Kind Gottes. Egal, was du im Spiegel siehst. Egal, was deine Gefühle sagen. Es ist eine Tatsache. Und es ist die Frage, entscheide ich mich, das zu glauben, immer wieder neu? Wiedergeboren sein. Und das ist jetzt die Frage, was ist ein Christ? Wiedergeboren sein. Ein Christ hat immer noch den gleichen Körper. Ein Christ hat auch immer noch die gleiche Verletzte. Oder auch begabt, oder was auch immer, Seele am Anfang. Aber was auf einen Tatsch neu wird, bei der Wiedergeburt, ist der Geist. Melissa hat in der Schule den Hinduismus durchgenommen. Und nachher hat der Lehrer so erzählt, wegen der Wiedergeburt, oder? Die glauben ja an die Reinkarnation. Und der Lehrer hat das Wort übersetzt mit Wiedergeburt. Und nachher hat er gefragt, gibt's noch eine andere Religion, die an die Wiedergeburt glaubt? Und Melissa sofort aufgestreckt, ja, die Christen. Und der Lehrer, nein, falsch. Und dann Melissa ganz empört heimgekommen und hat gesagt, Mama, ich komme nicht mehr raus. Hast du dir dann erklärt? Es ist völlig eine andere Art von Wiedergeburt, wo wir daran glauben. Wie die Hinduisten, logisch, ja, hat der Lehrer recht. Aber wir glauben auch an die Wiedergeburt. Aber nicht die von einem neuen Körper nach dem Tod. Die gibt es nur einmal im Paradies, im Himmel. Nicht so, dass man sich dem muss verdienen oder so. Aber wir glauben an die Wiedergeburt vom Geist. Und das ist sehr zentral. Also, wenn wir in den Spiegel schauen, sehen wir immer noch das gleiche Face, oder? Wir sehen immer noch, hallo, immer noch die gleiche Falte und die gleiche graue Haare und die gleiche krumme Nase und die gleiche krumme Zähne. Alles immer noch da. Aber das Problem ist einfach, dass wir unseren Geist nicht sehen. Aber dass wir einen neuen Geist haben, und zwar den Geist Gottes, einen lebendigen Geist in uns, nicht mehr einen toten Geist, das hat Einfluss. Zuerst auf unsere Seele. Es gibt Gaben von dem Geist, die er mitbringt. Es gibt Früchte von dem Geist, die er bringen will in unserem Leben. Und auf unser Handeln. Und auch auf unseren Körper darf es durchaus auch haben. Durchaus, das steht in der Bibel. Wir können die Kraft vom Herrn anzapfen. Kinder haben Recht. Das will ich noch das Nächste bringen. Kinder haben Recht. Das hat mich so herzig gedacht, die Kinderzeichnung. Ist so eine typische, oder? Das Kind hat sich selber gezeichnet da. Was ist das Wichtigste bei diesem Kind? Fertige Hand! Was macht das Kind echt gern? An was hat das Kind Freude bei sich selber? Am Bauchnabel? Sehr bewusst, dass es einen Bauchnabel hat, das Kind. Und es hat entdeckt, dass es mit seinen Händen etwas anfangen kann. Die Füße sind ein bisschen kleiner, aber die sind auch wichtig. Und Kind Gottes, die haben auch grosse Hände. Kind Gottes, die haben Recht. Noch schon gewöhnliche Kinder haben Recht. Sie sind erbberechtigt. Und das ist etwas, was ich wirklich gerne immer zu vorderst nehme. Wir haben ein Recht, wir haben das Recht am Reich Gottes. Wirklich, ganz richtig. Nicht nur irgendwie so virtuell. Wir haben ein Recht am Reich Gottes. Wir haben auch ein Recht, die Sachen, die Gott gehört, mitzunutzen, wie ein Kind auch daheim. Ich meine, daheim muss doch ein Kind nicht fragen, ob es ein Messer aus der Schublade rausnehmen darf, um einen Apfel zu rösten. Das Messer gehört zwar schon den Eltern, aber logisch darf das Kind brauchen. Das Bett, wo das Kind drin schläft, klar haben das die Eltern gezahlt, aber es gehört doch am Kind. Auch wenn man es ihm nicht auf Weihnachten geschenkt hat. Auch wenn es nicht mitnimmt, wenn es auszieht. Das ist doch gleich Nutznießer. Es darf es doch brauchen, es muss doch nicht fragen am Abend. Doch logisch. Wir kaufen aus unserem Geld doch den Kindern Kleider. Und sie dürfen doch auch mitreden. Ab einem gewissen Alter. Und ab einem noch höheren Alter dann wieder nicht mehr. Das ist, wir haben das auch im Reich Gottes. Was Gott gehört, die kennen sicher die Geschichte von der Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, der meiste vielleicht noch ein Begriff, die Amsterdamer Frau, die Juden hat versteckt und dann selber hat müssen ins KZ und das KZ dann überlebt hat und dort wirklich viel predigt hat, viel wirklich ihren Glauben gelebt, ganz viel mit Gott erlebt hat. Bücher geschrieben hat. Und dann ist sie eingeladen worden, für Vortragsreisen zu haben. Und in den 50er Jahren hat sie nun mal nicht Geld auf der Strasse gehabt. Und niemand hat ihr ein Billett können zahlen, für auf Amerika einen Vortrag zu haben. Und sie hat aber gespürt, sie sollte gehen. Und dann fährt sie im Zug und redet mit ihrem Vater im Himmel drüber. Ob und wie und so. Und du siehst das Problem und hallo und hä. Und schaut aus dem Fenster und dann kommt sie an einer Kuhweide vorbei und dann plötzlich wird ihr bewusst, Herr, jetzt musst du eine Kuh verkaufen. weil sie das Geld braucht für auf Amerika. Und sie ist nicht lang gegangen und sie hat das Geld bekommen und hat können auf Amerika. Und sie hat nie viel Geld gehabt, aber sie hat immer das gehabt, was sie gebraucht hat. Und das ist auch etwas, wo ich wirklich zutiefst kann sagen. In meinem Leben habe ich nie viel Geld gehabt, einmal in meinem Erwachsenenleben, aus gewissen Umständen. Aber es hat immer wunderbar gelangt. Und wir haben immer, ich mag mich noch so gut erinnern, der Björn und ich haben geheiratet, aus gewissen Umständen, während der Ausbildung. Das ist nicht etwas, was wir den Leuten empfehlen. Aber bei uns hat das Sinn gemacht, dort mal. Aber ihr könnt euch vorstellen, wir haben praktisch kein Geld gehabt, wenn wir während der Ausbildung heiratet. Und Björn, seine Eltern sind Helsermi-Offizier gewesen, das nicht können unterstützen. Und ich kann auch nicht unbedingt wollen, dass meine Eltern uns unterstützen. Und dann? Und wir haben uns von Anfang an entschieden, wir zahlen die ganze Zeit. Von dem bisschen, was wir haben. Und ich weiss bis heute nicht, wie das gegangen ist. Wir haben uns können ein halbes Auto leisten. Das haben wir geteilt mit einer anderen Familie. Wir haben eigentlich jeden Monat können ins Kino. Wir haben können auswärts essen irgendwann. Natürlich nicht alle zwei Tage, aber wir hatten nie das Gefühl, wir hätten zu wenig. Und es hat mich so berührt, der Schatzmeister von diesem Chor damals ist mal zu uns gekommen und hat gesagt, es sei ihm ein Anliegen, uns Danke zu sagen. Wir sagen unter den obersten fünf, also von den zehnten Zahlern. Also, ich kann das bis heute fast nicht einordnen. Wir haben so wenig Geld gehabt, einfach die ganze Zehnte gezahlt und sind unter den ersten fünf gewesen, oder von der Menge von Zehnten, die gezahlt wird. Ich konnte das fast nicht einordnen. Das sage ich euch nicht, weil ihr nicht die Zehnte zahlt. Das merke ich jetzt gerade, muss ich unbedingt sagen, weil das Chor ist super im Zehnten zahlen. He? Also, he? Nehmt das nicht so. Ich wollte euch etwas anderes sagen. Ich wollte euch sagen, der Herr versorgt. Und ich weiss, genau auch in dem Chor, ihr seid ganz treu, was das anbelangt. Und ich weiss, dass viele von euch das auch schon erlebt haben, dass der Herr einfach versorgt, auch finanziell. Wenn man grosszügig ist mit dem, was der Herr einem gibt, ist der Herr auch grosszügig mit dem, was er einem gibt. Das ist eine tiefe Wahrheit, die im Wort Gottes ist. Gott ist unser Versorger. Und manchmal, damit man das erleben kann, muss man sich auf die Äste rauswagen. Wisst ihr, Identität wird prägt durch Erfahrungen. Durch das, was wir erleben. Und darum gehört zu dem, dass wir, was ist ein Christ, auch, dass wir Erfahrungen machen mit Jesus. Ein Kind Gottes muss Erfahrungen machen mit dem Vater. Genau wie ein Kind sonst auch. Kinder müssen ihre Eltern kennenlernen, um zu wissen, ob sie ihnen vertrauen oder nicht. Babys brüllen drum. Sie brüllen und dann schauen sie, wie lange geht es, bis jemand kommt. Und dann gibt das Vertrauensverhältnis zu den Eltern schon ganz am Anfang, dass die Eltern eben schauen und sorgen. Das ist wichtig. Und das ist beim Vater auch so. Und gerade darum passieren viel Wunder dann bei den Leuten, die frisch bekehrt sind. Die brauchen das noch viel mehr. Die müssen ihren Vater kennenlernen im Himmel. Und dann, das ist ein junger Schwan dort unten. Das finde ich so ein cooles Bild, wie aus dem grauen, hässlichen Entli nachher ein weisser, schöner Schwan wird. Und das ist mit uns als Christen gleich. Oft kommen wir uns so vor, als wären wir ein hässliches, graues Entli. Aber wenn der Herr uns anschaut, dann sieht er den Schwan. Wie das Büsi den Leu sieht im Spiegel. Was siehst du? Was hast du das Gefühl, hast du für eine Rolle im Leben? Dann habe ich noch ein paar Selbstporträts gesucht von Künstlern. Das nächste. Das hat mich cool gedacht. Der hat so Fetzenkleider an, oder? Und alle rundherum sagen, wir sagen Paiazzo. Und es sieht ja wirklich grässlich aus, aber er hat das Gefühl, er hat voll den sexy, fetzen Look. Voll den Obermacho, oder? Das ist, wie es viel läuft im Leben. Kannst du das nächste Bild zeigen? Das ist der Van Gogh. Nein, das ist zu viel. Wo sind die? Ah, die anderen habe ich, glaube ich, ja genau. Ich habe die anderen zwei nur bei euch in den Predigtnotizen rein. Vielleicht seht ihr da die Frau. Das ist ganz ein furchtbares Selbstporträt. Das ist also nicht schöner in Farbe, eher schlimmer. Und der Text, den sie dazu geschrieben hat, ist, dass sie sich sehr leer und durchsichtig fühlt, desillusioniert, voller Zweifel, lethargisch, kraftlos, überfordert. Und es hat ganz vielseitige Selbstporträts im Internet. Also wo Künstler sich selber so gemalt hat und man hat wirklich gedacht, Hilfe, wie schlecht geht es denn dieser Person? Wie schlecht geht es dieser Person, dass sie sich so malt, sich selber? Und oft kommen wir uns auch so vor. Wir sind uns sehr bewusst um unsere Schwächen. Einmal, wenn wir mal so einen ehrlichen Moment haben in unserem Leben, dann wissen wir sehr gut, wo unsere Schwächen liegen. Und wir wissen auch um unsere Sünde, um unsere Schuld. Und wir können uns gar nicht vorstellen mit dem Gefühl, dass wir wirklich durch und durch geheiligt sind. Aber das sagt uns die Bibel. Durch den neuen Geist in unserem Leben sind wir geheiligt. Wir sind heil. Wir sind heilig. Wir sind Heilige. Und Jesus sagt, dass die Jünger auch bei der Fußwäschung, die wollen nicht herheben. Jesus will nicht die Füße waschen und sie wollen nicht herheben. Und jeder von uns kann das gut nachvollziehen. Wenn Jesus jetzt da wäre und würde die Füße waschen, ich meine, ihr würdet schon nicht führen kommen, wenn ich jetzt würde sagen, hat es dann Freiwillige, wo ich die Füße wasche. Wer käme führen? Wer käme jetzt? Ja, ja, ja. Wer es glaubt. Und Jesus hat darauf bestanden und hat gesagt, hey, ihr seid geheiligt, aber es gibt so den täglichen Staub. Man muss nicht mehr, oder der Petrus hätte ja dann ganz gewaschen werden, eine Dusche am liebsten gerade nehmen von Jesus. Und dann hat Jesus gesagt, nein, das habt ihr nicht mehr nötig. Ihr seid schon geheiligt. Aber es gibt Staub an den Füßen im Leben. Es gibt dreckige Füße. Es gibt auch dreckige Hände. Und das braucht wieder Vergebung. Wegen dem ändert es nichts an dem, dass wir geheiligt sind. Und das bedeutet im praktischen Leben, du genügst. Du genügst in deiner ganzen Schwachheit. Du genügst mit all deinen Fehlern. Jeder einzelne von euch genügt. Im Wissen, dass er nicht perfekt ist und nicht vollkommen, aber er genügt. Ihr genügt, du genügst. Das ist mit dem Verstand fast nicht zu fassen. Geht fast nicht. Das ist ein Glaubensschritt. Es ist die Frage, nehme ich das im Glauben an? Und ich sage euch, wir haben in der Bibel x Beispiele. Wir haben den Abraham, der echt in menschlicher Hinsicht nicht wirklich hat genügt. Jetzt seine Frau als seine Schwester ausgeben. Mehrmals. Etc. Mose, Mörder. David. Auftraggeber zum Mord. Ehebrecher. Und was unterscheidet jetzt genau den David vom Saul? Wieso ist am David seine Königsherrschaft nicht von ihm weggenommen worden, aber vom Saul schon, der nicht ein Mörder ist und ein Ehebrecher? Warum? Was unterscheidet jetzt den David? Er hat mit seinem Herz wollen, wirklich Gott dienen. Psalm 101. Und er sagt, ich will ein König sein nach Gottes Herz. Ich will keine Sünde dulden in meinem Leben. Und er hat das nicht nur gesagt, weil es gut tönt. Er hat das gelebt. Wo der Prophet ist gekommen und ihm gesagt hat, David, du bist der Mann, du hast Sünde. Was hat er gemacht? Er hat Buße getan. Er hat keine Ausrede gebracht. Er hat die Schuld nicht auf den anderen abgeschoben. Er hat sich nicht rausgeredet. Er hat es nicht beschönigt. Er hat es auch nicht begründet. Er hat gesagt, ja, ich bin schuldig. Und der David hat das Leben lang unter dem gelitten. Er war nicht mehr genau der gleiche nachher. Nicht mehr der Unbeschwerte. Aber er hat auch gewusst, es ist vergeben. Und darum hat sich Gott das Leben lang zum David gestellt. Weil der David hat gewusst, wer sein Vater ist, wer sein Hirt ist. Der David hat gewusst, wer der erste Platz soll einnehmen in seinem Leben und er hat danach gehandelt. Du hast Autorität. Das ist jetzt noch die nächste Folie. Du hast Autorität. Das ist der Van Gogh. Da gibt es auch so Selbstporträts. Ich glaube nicht, dass er schaurig glücklich war. Es ist scheinbar enorm schwierig, sich selber wirklich zu malen. Ich habe wirklich sicher 100 Selbstporträts angeschaut. Und entweder sind die Leute sehr unglücklich oder sie sind sehr idealisiert. Und in diesem Spannungsfeld stehen wir. Aber es ändert nichts daran, dass Jesus uns Vollmacht gibt. Jesus hat auch den David bevollmächtigt. Jesus hat auch den Abraham bevollmächtigt und den Mose. Und auch das ist ein Glaubensschritt. Wir wollen vieles immer mit dem Verstand verstehen, aber das können wir nicht. Wenn wir ein Kind Gottes werden, sind wir geheiligt. Und dann kommen wir einen neuen Namen über. So bei den Kindern und im Mund erkläre ich das immer etwa so. Ich heiße dann nicht mehr Angelika, Anna, Marti, Gugler. Sondern ich heiße jetzt Angelika, Anna, Marti, Gugler, Gott. Herr im Himmel. Elohim, El Shaddai. Das ist jetzt mein Hauptnachname. Der steht in keinem Pass, nur der steht in der unsichtbaren Welt. In der unsichtbaren Welt sind wir so im Buch eingeschrieben. Und in dem Namen haben wir Vollmacht. Nicht ich habe Vollmacht, sondern im Namen Jesu habe ich Vollmacht. Jesus Christus, Sohn Gottes. Wo wir es möglich machen, sich den gleichen Namen zu tragen. Adoptiert. Von neuem geboren in die Familie inne. Und darum habe ich auch Vollmacht. Und Jesus sagt den Jüngern, gerade nach der Fußwäschung. Und ihr werdet die gleichen Wunder tun, und ihr werdet sogar noch grössere tun. Und mit dem noch grösser habe ich also ein Riesenproblem. Ich habe schon genug zu tun mit dem, und ihr werdet die gleichen tun. Hallo? Und ich habe immer das Gefühl, ich muss es machen. Nein. Ich muss nicht von mir ausgehen. Wisst ihr, das Geheimnis von Identität ist, dass ich auf den Herr schaue. Meine Identität bestimmt nicht mehr ich und was ich über mich glaube, sondern meine Identität bestimmt meinen Blick auf Jesus Christus. Bestimmt meinen Glauben. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Es hat Auswirkungen, weil wir sicherer sind. Wir haben ganz eine andere Sicherheit als Kind Gottes. Wir müssen nicht mehr selber dazu schauen, sondern wir können es gesorgt geben. Wir müssen unsere Schuld nicht mitschleichen, sondern wir können Vergebung in Anspruch nehmen. Wir können Situationen ganz anders angehen. Hat es noch ein Bild, oder? Ist das letzte? Gut. Was ich mir wünsche, ist, dass wir alle die Erfahrung machen in den nächsten Wochen. Dass wir ein Kind Gottes sind. Und dass wir andere Quellen haben. Dass wir einen anderen Namen haben. Dass wir einen anderen Geist haben. Und dass wir erleben dürfen, wie der Geist in unserem Leben Frucht bringt. Wie der Geist in unserem Leben uns Gaben schenkt. Wie der Geist wirklich unser Leben verändert zum Guten. Und dass, wenn ihr in den Spiegel schaut, kannst du vielleicht das Büsseli nochmal bringen. Dass, wenn ihr in den Spiegel schaut, dass ihr nicht mehr den Lügen glaubt von dieser Welt, sondern dass ihr anfängt, dem glauben, wo der Herr über euch sagt. Und dass er anfängt, die Person im Spiegel zu sehen, die eben auch der Herr sieht, wenn er runter schaut. Das wünsche ich mir ganz fest. Amen.